Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Gustav Spannbauer. Wir sind bei den Perlen buddhistischer Weisheit und hier wird uns Buddha heute eine Unterweisung geben, wie wir denn mit dem Streit umgehen können. Das heutige Thema ist Streiten. Und der Buddha sagte dazu Folgendes: Es gibt 6 Ursachen von Streit. Wer streitet, ist entweder zornig und voller Rachegelüste oder er ist anmaßend und verachtet andere oder er ist neidisch und geizig oder unehrlich und betrügerisch oder er hat böse Wünsche und Absichten oder er hängt an eigenen Ansichten, hält sie hartnäckig fest und kann sie nicht loslassen. Nun, diese 6 Ursachen für Streit haben alle eine sehr negative Grundlage, soweit ich es überblicken kann. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe für Streit. Doch lass uns doch hier beginnen, Silvia, vielleicht auch mit dem ersten, zornig und voller Rachegelüste. Was können wir denn tun, wenn wir voller Zorn und Rachegelüsten streiten wollen?
Ja, bevor ich auf den ersten Punkt eingehe, möchte ich betonen, dass für alle 6 Ursachen, die der Buddha nennt, die gemeinsame Ursache ist, dass ich Feindbilder habe. Und das deutet auf Egozentrik, aber auch auf Unsicherheit und Ohnmacht hin. Ich brauche Feindbilder, weil ich selber nicht klarkomme mit einer Situation. Ich weiß nicht, was ich dazu beitrage zu dem Konflikt und schiebe alles auf die anderen. Und das ist sozusagen eine Grundhaltung, die viele Menschen haben. Und das ist in dem Sinne unerwachsen. Denn Erwachsene können potenziell kapieren, dass andere Leute anders sind. Weil jeder Mensch ist ein Unikat. Jeder Mensch ist anders, selbst in kollektiven Strukturen und kollektiven Gesellschaften gibt es einfach Unterschiede zwischen Menschen. Und das lernt man nur zusammen mit anderen Menschen, die man schätzt. Und in dem Sinne ist der Weg aus dem ganzen Streitthema heraus die Entdeckung des gemeinsamen Grundes zwischen mir und der Person, mit der Gruppe, mit der ich streite. Das ist sozusagen generell. Ja, und jetzt zum Thema Zorn und Rache. Alle buddhistischen Unterweisungen, die ich in der tibetischen Tradition gehört habe, sagen, Zorn, Wut entsteht aus Ohnmacht. Alle, in verschiedener Weise sind sie sich da einig. Und ich habe da eine psychologische Erklärung dafür gefunden, die genau das Gleiche sagt. Bei Peter Levine, der sagt, wir haben ja diese 3 Strategien zum Überleben: anpacken, flüchten, erstarren. Und anpacken traue ich mir zu, wenn ich denke, ja, das könnte ich schaffen. Da ist eine Herausforderung, da ist eine Aufgabe, da ist eine Arbeit. Okay, das mache ich jetzt. Und wenn das klappt, selbst mit kleinen Widerständen ist das wunderbar, da freue ich mich, da werde ich nicht wütend. Aber wenn ich in der Arbeit, in der Auseinandersetzung, in der Klärung eines Konfliktes, was auch immer, merke, ich bin doch nicht stark genug. Mir fehlen die Argumente, ich habe falsche Argumente, die anderen sind lauter, stärker, was auch immer, erlebe ich einen Moment von Ohnmacht. Und dann werde ich wütend. Und dann suche ich ein Feindbild. Wer ist schuld? Natürlich immer die anderen. Gut, es gibt auch die spezielle Variante, dass ich mir an allem die Schuld gebe. Das ist aber auch verkehrt. Ja? Sondern ich gebe den anderen die Schuld und dann natürlich Rache. Warum nicht? Ich meine, die haben ja was Böses getan und die sind schuld. Die haben ja was weggenommen. Die haben ja nicht erlaubt, mein Ding durchzuziehen, ja, dann übe ich Rache, logisch.
Und gibt es nicht so etwas, das sagte ja der Dalai Lama mal, es gibt sehr wohl einen heiligen Zorn auf die Ungerechtigkeit. Und was ist es denn, wenn ich streite für mein Recht, also sprich, ich bin verletzt worden oder ich sehe, dass Menschen um mich herum verletzt werden, gibt es da nicht einen guten Grund für zu streiten für Gerechtigkeit?
Also Streiten und Wut, Zorn und Rache sind verschiedene Sachen. Also meine Grundthese, belegt durch viele buddhistische Übungen und Lehren, konstruktiv streiten ist nur möglich, wenn ich den gemeinsamen Grund sehe, den gemeinsamen Boden zwischen uns. Sonst falle ich in die Falle, gerate ich in die Falle von Feindbildern und werde wütend und räche mich und werde arrogant und habe Recht und das weiß ich was alles. Also es gibt keinen konstruktiven Streit zwischen Menschen, die sich hassen und die sich verachten und die nichts gemeinsam haben, zu haben glauben. Ja, also, und von daher ist der nächste Schritt, wir brauchen die Fähigkeit, uns in die Perspektive von anderen einzufühlen. Und man kann das philosophisch jetzt Mehrperspektivität nennen. Ich muss kapieren, du hast einen anderen Blick auf die Situation, weil du jünger, älter, ärmer, reicher, was weiß ich was, was auch immer bist. Andere Kultur, andere Religion. Das muss ich kapieren, aber nur wenn ich den gemeinsamen Grund sehen, spüren, leben kann, können wir uns konstruktiv auseinandersetzen, konstruktiv streiten. Das ist das Prinzip der Demokratie. Aber das können im Prinzip nur Erwachsene. Und infantile Menschen, die sagen, Mama, Sozialstaat soll sich um alles kümmern. Papa, Staat sollte alles im Voraus wissen und genau wissen, wie die optimale Lösung für alles ist. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann kommt die pubertäre Haltung. Ich mache nur das, was ich selber richtig finde. Natürlich muss man ein bisschen gucken, was man kann. Und dass man nicht immer nur andere nachahmt. Aber letztlich geht es um eine erwachsene Haltung, die eigenen Interessen sehen kann, aber auch die Folgen des eigenen Handelns überschauen. Und gut gemeint, wissen wir, ist nicht immer gut gemacht, selbst wenn ich für die Gerechtigkeit auf der Welt eintrete, aber nicht sehe, was für Folgen mein Verhalten hat, dann geht's schief.
Und konkret magst du vielleicht noch einen Tipp geben, wie wir denn umgehen können, also wenn ich jetzt zornig bin und in der Situation mich sofort streiten möchte, was soll ich tun?
Also ein sehr guter Ratschlag von meinem tibetischen Lehrer Lama Yeshe war, wenn ihr, ich meine, er hat ja mitgekriegt, wir haben Zentren gegründet und da gab es natürlich immer überall auch sehr unterschiedliche Meinungen, wie man das macht und wir waren ja Hippies und wir waren zum Teil mit linkem Hintergrund und Studentenbewegung und Frauenbewegung und so, der hat mitgekriegt, wir haben viele Ideen, wie man die Welt besser machen kann. Ja. Und dann hat er mal gesagt, okay, ihr müsst einfach gucken, ihr wisst nicht alles, ja, und ihr könnt nur ausprobieren, was funktioniert, aber bitte glaubt nicht, dass ihr recht habt. Also das fand ich schon, also weil Recht haben, dahinter steht die Meinung, es gibt eine Lösung für dieses Problem, ohne Rücksicht darauf, ob andere Leute andere Meinungen haben. Das fand ich schon ganz schön hilfreich.
Das ist total hilfreich, aber das ist ja bereits die Reflexionsebene. Trotzdem nochmal, wir gehen jetzt nochmal rein in diesen Whirlpool von Zorn.
Ja.
Und jetzt streiten.
Jetzt will ich streiten,
weil viele Leute machen das auch. Die können sogar sehr gut streiten miteinander und versöhnen sich danach wieder. Aber es sind eigentlich die wenigsten meines Erachtens, weil meistens bleibt ja dann was Schlimmes zurück.
Genau.
Also, was tue ich, wenn ich jetzt so zornig bin, Also vielleicht als meditative Übung oder als buddhistische Übung, was tue ich, um erstmal runterzukommen, um dann anschließend das tun zu können, was du sagst, reflektieren, ja, ja. Und wir sind doch alle, ne, auf ja. einem.
Ja. Also ich habe ja oft in Vereinen gearbeitet, in Zusammenhängen, und da habe ich Sitzungen geleitet und plötzlich merkte ich, eine Sachauseinandersetzung kippt in eine Auseinandersetzung zwischen zwei Leuten und die sind völlig unsachlich und die werden wütend. Und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt eine Pause, wir lüften, trinken einen Kaffee, und dann bin ich zu den beiden Leuten hingegangen, ganz höflich, bitte redet miteinander, was da zwischen euch gerade gelaufen ist. Und Lama Yeshes praktischer Tipp, den will ich jetzt noch bringen, er sagt, wenn eine Situation aus dem Ruder gerät und du merkst, du wirst total zornig, du darfst immer auf Toilette gehen. Kannst du einfach sagen, entschuldigt bitte, ich muss gerade auf Toilette, und eure Toiletten sind so sauber und hygienisch, da kann man auch gut meditieren, dann komm erstmal runter, atme ein paar Mal tief durch und überlege, was die andere Person vielleicht für Interessen hat oder worunter sie leidet. Also das fand ich gut, Pause machen, und wenn man das nicht mit guten Argumenten irgendwie inhaltlich begründen kann, auf die Toilette gehen darf man immer. Also innehalten.
Das heißt praktisch die bekannte Reizreaktion,
ja, dazwischen
eine Pause geben.
Ja, ja.
Und langsam wieder runterkühlen. Und gibt es ja Menschen, die sind vom Temperament her eher schnellzornig, andere ja nicht, andere spüren es vielleicht gar nicht, dass sie verletzt wurden. Ja, verstehe ich gut mit dieser Pause. Und lass uns aber nochmal auf die anderen Gründe vielleicht auch gucken. Was ist denn, wenn ich streiten möchte, weil ich zum Beispiel neidisch bin? Das ist ja oftmals eine untergründig bin ich neidisch auf jemanden. Und dann nimmt man dieser Person plötzlich etwas übel, was man ihr sonst ja gar nicht übel nimmt, oder?
Also bei Neid ist ein Hinweis, guck bitte auch auf das, was da ist und nicht nur auf das, was dir fehlt. Und das ist eine generelle Empfehlung, auch im Reflektieren über Leiden, über Mangelsituationen. Da gibt es diese wunderschöne Überlegung, die 8 Freiheiten und die 10 Reichtümer. Also erstmal guck, was alles da ist, und dann auch welche Schwierigkeiten du nicht hast. Und da wird richtig eine Übung gegeben. Überlege mal, welche Probleme du in deinem Umfeld kennst, die du nicht hast. Nicht, um jetzt arrogant zu werden, aber auch, sondern um wirklich zu sehen, ja, ich habe jetzt nicht viel Geld, aber ich merke, ich kann einfach leben. Weil ich bin noch in den 50er Jahren groß geworden. Das war halt, man sparsam umgegangen mit Dingen. Das heißt, ich habe 8 Jahre in einem buddhistischen Zentrum in einem 10 Quadratmeter Zimmer gelebt und hatte nie das Gefühl, ich bin eingeengt und ich bin arm dran, sondern wir hatten einen Garten und wir hatten eine Bibliothek und ich hatte genug zu essen und ich hatte inspirierende Gesprächssituationen. Ja, da habe ich halt in einem kleinen Zimmer gewohnt, das macht mir nichts. Also guck, was da ist. Wir haben ja die Neigung, nur auf das zu gucken, was fehlt. Und das hat auch mit der menschlichen Eigenschaft zu tun, was 10 Jahre lang gut läuft, halten wir für selbstverständlich und merken nicht mehr, wie gut es uns geht. Also ich muss sagen, dass mir manchmal auch schlimme Nachrichten helfen, zu sehen, meine Güte, bei uns ist jetzt der Strom eine Stunde ausgefallen, aber ich habe nach einer Stunde wieder Strom. Oder mein Lieblingsbrot ist nicht da, aber ich habe noch Brot, ich kann noch Brot kaufen. Also zu sehen, was ist da, das ist ein Heilmittel gegen Neid.
Und dann praktisch, bevor ich in einen Streit mit der Person gehe, um etwas, was ich von ihr nicht bekomme, ja, oder auf das blicke, nachdem ich vielleicht die Pause erstmal gemacht habe,
Pause, und dann
reflektiv nochmal auf das blicke, was ich ja habe und dass ich ja nicht von der anderen Person alles verlangen kann damit. Ja. Ne? Ja, das ist die Schwierigkeit und die Herausforderung, soweit ich das sehe.
Übrigens noch zum heiligen Zorn, das hast du vorher gefragt. Mhm. Also der heilige Zorn, da haben Sie oft das Bild von Kindern gebracht. Wenn ein Kind auf ein Messer zuläuft und es in die Hand nimmt, aber noch gar nicht weiß, was ein Messer ist, dann sage ich sicherlich nicht, hallo mein Schatzelein, würdest du bitte das Messerchen wieder hinlegen, das ist gefährlich. Dann brüll ich los. Oder wenn mein Kind zum heißen Feuer geht und irgendwas, ein Stück Kohle rausholen will oder ein Stück Holz. Und man ist laut und wirkt aggressiv, aber die Motivation, die Absicht ist, jemanden vor Leiden zu schützen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Man darf auch mal laut sein, man muss nicht immer liebevoll, warmherzig sein. Also meine Mutter hatte da eine unglaublich tolle Methode. Wir hatten ja ein Lokal und da gab es am Stammtisch manchmal auch laute Auseinandersetzungen. Und sie war eine sehr klare Frau, aber auch eine sehr liebenswürdige. Dann ist sie zu dem, der so rumbrüllte, hingegangen und hat gesagt, ganz leise, du entschuldige, ich habe noch eine Frage an dich wegen der Arbeit, die du da übermorgen für uns machen sollst oder was auch immer, also eine sachliche Bitte. Dann ist er aufgestanden, zu ihr gekommen, dann hat die den mit in eine Ecke genommen und hat gesagt, Junge, du hörst jetzt auf rumzubrüllen, du kriegst kein Bier mehr heute und am besten gehst du jetzt nach Hause, du hast genug getrunken, du weißt, deine Frau wird sauer, wenn du besoffen nach Hause kommst. Also ich habe bei meiner Mutter gedacht, die kann Grenzen setzen, aber ohne andere bloßzustellen. Und sehr kraftvoll und sehr klar. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das ist eine klassische Streitschlichterin gewesen, oder?
Ja, ja.
Ein klassisches Deeskalieren.
Ja,
das ist natürlich eine große Gabe, wenn es Menschen gibt, die dann in der Nähe sind, die das können. Oft geraten Menschen ja 1:1 gegeneinander und niemand ist da, die Streit schlichten könnte. Jetzt habe ich mal eine andere Frage, du hast ja darauf hingewiesen, dass man sehr wohl schon auch mal laut werden kann.
Ja.
Oder ich meine, es gibt ja auch Bedrohungssituationen, wenn du bedroht bist, dann kannst du ja nicht, ne, da musst du laut werden.
Ja,
wenn du, klar, musst du ja für deine Gesundheit, für dein Recht eintreten.
Genau.
Und die andere, zwei Fragen eigentlich. Du hast gerade von deiner Mutter erzählt, ich erzähle jetzt mal von meiner Familie. Weil in meiner Familie wurde nicht gestritten, sondern geschwiegen.
Okay.
Ja, also ich bin eine, die eigentlich gar nicht streiten kann, weil wenn ich verletzt bin oder wenn ich weiß, jemand tritt über meine Grenzen, dann beginne ich stoisch zu schweigen.
Okay.
Ja, mein Vater konnte uns mit seinem Schweigen tagelang völlig ausbremsen.
Ja, ja.
Und meine Mutter hatte die Strategie, jetzt lass uns mal da nicht drüber reden, wenn's knifflig wurde.
Ja, ja.
Also sprich, was rätst du Menschen, die konfliktscheu sind, würde ich mich jetzt bezeichnen, weil ich nicht weiß, wie ich für meine Rechte konstruktiv vielleicht auch mal wirklich in die Pedale treten könnte?
Also meine Hauptempfehlung für Umgehen mit Streiten, aber auch für konstruktives Streiten ist, Beziehungen pflegen zu unterschiedlichen Menschen. Und das habe ich zum Teil einfach in meiner Großfamilie gelernt, weil da waren viele Menschen, die alle unterschiedlich getickt haben. Und meine Oma war anders als meine Mutter und meine Tante und Nachbarin und was weiß ich was, Mitarbeiterinnen, Bedienungen, Küchenfrauen, ja, die waren alle sehr verschieden. Und ich hatte als Kind schon unterschiedliche Modelle auch für Frauen. Es waren viele Frauen, die Kinder hatten und arbeiten gingen. Ja, es waren nur 3 Schichten oder so, aber oder vor der Hochzeit und so weiter. Das heißt, ich pflege seit meiner Jugend Beziehungen mit unterschiedlichen Menschen. Ich muss mit denen nicht dick befreundet sein. Aber dass ich lerne, mit Menschen, die ein bisschen aggressiver sind, ein bisschen temperamentvoller bin, mich irgendwie zu verständigen. Also das ist das Einzige in der Praxis mit Menschen, die anders sind. Und wir haben halt so Sachen gemacht im Kontext einer buddhistisch gefärbten Therapie oder therapeutisch gefärbten buddhistischen Unterweisung, Tararokpa-Prozess. Dass wir uns gegenseitig Rollen zugeschrieben haben in einem Zweierübung. Du spielst jetzt mal meine Mutter und die sagt immer das und das oder die sagt das und das nicht. Und ich probiere jetzt mal anders damit umzugehen, als ich das zu Hause immer gemacht habe. Das war so produktiv, weil wir wussten, ich spiele jetzt eine Rolle. Aber es ist auch ungefährlich, mal über die Stränge zu schlagen, weil die andere Person ist ja nicht meine Mutter. Ja, also so haben wir dann einfach so kleine Spiele gemacht und dann auch mit unterschiedlichen Rollen. Du spielst jetzt meinen Ex, mit dem habe ich immer über dies und das nicht gestritten oder gestritten. Also so kleine Rollenspiele. Das habe ich auch in der Gestalttherapie, an der ich teilnahm, gelernt, dass man mal seine Wut ausdrücken darf in einer geschützten Situation. Und das ist generell meine Faustregel. Man darf in Rollenspielen mit der Motivation zu begreifen, was die Motive und Absichten meines Verhaltens sind, darf ich auch mal laut werden. Also ich habe auch klassisch in den 70er Jahren aufs Kissen gehauen, wofür eine bestimmte Person stand in meinem Leben und habe auf das Kissen drauf gehauen und gebrüllt. Ja, also in dem Sinne üben mit Menschen. Und da kann man ja auch, wenn man mit richtig Aggressiven nicht umgehen kann, also eine Freundin bitten, die so ein bisschen tatkräftiger ist oder ein bisschen selbstbewusster, spiel doch mal jemand ganz Aggressiven. So, und dann macht man das mal eine Viertelstunde oder 10 Minuten. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, ist ein guter Tipp, genau, ist einfach in einem geschützten Rahmen einzuüben und zu sehen, was geschieht. Und was natürlich schon auch auffällig ist, ist, dass es im Buddhistischen, in der Sangha schon ein bisschen schwierig ist, Konflikte nach außen zu tragen. Ich erlebe es als eine buddhistische bisschen, so dass viel unter dem Teppich gekehrt wird, kenne ich, wie gesagt, aus meiner Familie dem Teppich gekehrt, aber darunter brodelt es und plötzlich springt dir etwas so passiv-aggressives entgegen, dass du gar nicht weißt, das geht mir dann mal, was mache ich denn jetzt damit, wo kommt das denn eigentlich her, weil der Grund für den Konflikt, der liegt schon so weit zurück.
Und ist alles unbewusst wahrscheinlich.
Wird drüber weggelächelt, wir sind ja alle so buddhistisch, wir sind ja alle so harmonisch oder harmoniesüchtig im negativen Falle. Was schlägst du denn vor für Harmonie, in Anführungszeichen, süchtige Menschen oder für einen Kontext, in dem man sich befindet, in dem es eigentlich angeraten wird, nicht wütend zu sein, nicht zu streiten, immer gut zu sein oder?
Also ich habe da zwei Strategien, denn ich habe ja ein Zentrum geleitet, ich war in vielen Vereinen tätig in der Stiftung und so weiter. Zum einen wurde ich kritisiert, weil ich immer versöhne und versuche, Konflikte nicht jetzt mit 20 Leuten oder 10 Leuten in der Gruppe nach 3 Stunden Diskussion auszudiskutieren, sondern eher gesagt habe, wir machen jetzt eine Pause und bitte ihr beiden, also natürlich höflich, so dass die anderen das nicht also die sich nicht bloßgestellt fühlen, redet mal miteinander. Ich habe also eher Zweiergespräche zwischen Leuten, wo ich Konflikte gesehen habe. Dann habe ich zum Teil selber eine Runde angeleitet, weil ich ja Therapieerfahrung hatte. Wir sagen jetzt mal eine Runde lang, was wir schwierig finden und nicht persönlich beleidigen, sondern es fällt mir schwer, dies und das und jenes. Und dann, was ich hilfreich finde, also einfach nur ein Satz oder zwei oder so, dann habe ich immer auch bei Einzelnen gesagt, ich glaube, es ist günstig, auch bei Schülerinnen, die ich begleite oder Schülern, ich glaube, du brauchst therapeutische Unterstützung und klär mal diesen Punkt. Du kehrst zu viel unter den Teppich oder du brüllst zu schnell rum oder du bist immer so schlau und weißt immer, was die anderen alles falsch machen. Und was ich auch ausprobiert habe, in meiner eigenen Sangha mal Mediation, dass ich mit 3, 4 Menschen zusammen, Supervision, Coaching, wie auch immer man das nennt, ja, einfach wo alle gesagt haben, da waren wir meistens zu dritt oder zu viert, es gibt folgenden Konflikt, habe ich einfach nur gesagt, und dann hat die Therapeutin, die ich kannte, die mir empfohlen wurde, einfach mit uns das besprochen. Also Mediation ist manchmal hilfreich, individuelle Therapie, aber es braucht halt eine Person, die das sagt. Und ich bin halt ein Alpha-Tier mit Therapieerfahrung, nicht nur Meditation. Ich komme noch aus der Zeit, wo man Selbsterfahrungsgruppen machte und ganz authentisch alle Vorurteile, die man über andere hatte, rausbrüllte. Fand ich nicht so gut. Aber immerhin, ich habe es erlebt. Und es waren zum Teil sehr nette, sympathische Menschen, die dann plötzlich eine andere Seite zeigten. Also das war das andere Extrem. Authentisch alles rausbrüllen. Und die gibt es ja auch noch. Aber unbewusst alles unter den Teppich kehren, ist auch keine Lösung. Und der Hauptvorschlag von Buddha war keine Extreme. Also das interpretiere ich dann immer auch für solche Situationen. Weder nur alles rausbrüllen, noch alles unter den Teppich kehren und sich Hilfe holen.
Okay, ja. Ja, gute Richtlinien. Und das heißt, also jede von uns ist ja dann auch aufgefordert zu gucken, worüber ärgere ich mich gerade und bevor vielleicht aus dem Ärger dann Zorn und ein Streit wird, es im besten aller Fälle zurückzumelden, ein Gespräch zu suchen. Ja. Und wie auch der Buddha hier als die letzte Ursache von Streit noch darauf hinwies, wir hängen ja häufig an eigenen Ansichten, halten hartnäckig fest. Ja. Er sagt, und können nicht loslassen. Das ist ja praktisch das buddhistische Paket schlechthin. Festhängen, nicht loslassen. Darin üben wir uns ja eigentlich im Buddhismus, soweit ich das sehe. Und ja, vielleicht magst du dazu abschließend noch, noch was sagen.
Also beim Thema Geduld, was ja mit diesem Komplex Streiten, Konflikte und so weiter zusammenhängt, lehren die tibetischen Traditionen, da weiß ich jetzt nicht, wie die anderen Traditionen das genau machen. Es gibt drei Bereiche, wo wir Geduld brauchen. Das einmal ist es die Geduld mit Beziehungen, weil wenn man Beziehungen eingeht, wird man Konflikte haben. Man soll damit rechnen. Und da übt man Geduld jetzt nicht im Extrem, ich sage nie was, sondern eher als Hilfe für dieses, ich habe aber recht und du bist doof. Ja? Zweiter Bereich von Geduld, mit der Praxis. Denn wenn ich jetzt übe, Geduld zu haben oder mich mehr durchzusetzen oder klare Grenzen zu setzen, was auch immer ich jetzt halt aufgrund meiner Selbsterkenntnis üben will, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich sage immer, der Weg ist nach oben offen. Wir können einfach nur üben und wir werden nie fertig. Aber wir können uns Hilfe holen. Und der dritte Bereich, wo man Geduld braucht, ist mit Anicca oder Leerheit, mit der Einsicht, alles, was ich über dich und mich und die Situation und die Welt denke, ist nicht das, was passiert. Ja, also alles ist leer von der Zuschreibung, die ich mache. Mein Wissen ist begrenzt. Die Vernunft erkennt ihre Grenzen, würde Kant sagen, unser großer Philosoph. Der Verstand sucht Fakten, Informationen und will was machen. Die Vernunft erkennt ihre Grenzen. Und in dem Sinne hat mir Leerheit, also die Unterweisung über Leerheit, unglaublich geholfen, weil es ist ja offensichtlich, wenn wir beide miteinander streiten, hast du ja, du bist ja nicht ein Vollidiot. Ja? Ich meine, manche Leute denken dann, alle außer mir sind Vollidioten. Me first, ich habe Recht und ich habe die Weisheit gepachtet, ich habe Lösungen für alle Probleme in der Welt. Und wenn sie nur machen täten, was ich will, dann wäre unser Gesundheitssystem und das Klima und die Gerechtigkeit alles ganz, ganz prima realisiert. Ja? Nein, Demokratie bedeutet, wir müssen aushandeln, wie wir leben wollen. Und dazu müssen wir fähig sein, uns in andere einzufühlen. Und da helfen auch die vier himmlischen Gefühle oder Brahmaviharas oder die vier heilenden Gefühle, Wohlwollen, Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft, und Mitgefühl und Gelassenheit oder Gleichmut mit mir und anderen, wenn es schwierig wird. Und das sind Übungen, aber das lernt man nur mit Menschen. Und das ist mein Hauptpunkt. Man kann meditieren, ich sag mal 14 Stunden am Tag, wenn man das mit Menschen ausprobiert, in der Kommunikation, in der Begegnung, im gemeinsamen Projekten, wird man nie lernen, konstruktiv zu streiten. Denn es gibt unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Einschätzungen, auch unterschiedliche Wege. Und dazu brauchen wir die Fähigkeit zuzuhören, aber auch klar zu sagen, ich sehe das so. Meine Lebenserfahrung sagt mir, das und das und das und das funktioniert und das nicht, aber du hast vielleicht andere Lebenserfahrungen. Schwierig. Also eigentlich sind buddhistische Übungen eine Anleitung für Demokratie. Sind auch die Selbsterkenntnis, dass ich meine Muster erkenne und meine Vorlieben, aber auch die Grenzen meines Wissens, ist die Voraussetzung, dass ich mit anderen klarkomme.
Ja, da verweise ich gerne auf die anderen Podcasts, die wir ja auch dazu aufgenommen haben, auch zum Thema Geduld oder zu den buddhistischen natürlich Tugenden von Einsicht und die da, glaube ich, auch sehr unterstützend sein können, um das anderen zu verstehen, sich einzufühlen, Mitgefühl zu haben, ohne seine eigene Mitte dadurch zu verlieren.
Genau.
Das richtig? Von daher schlage ich jetzt vor und freue mich auf deine anschließende Meditationsübung zu diesem Thema.
Das mache ich gerne.